Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe, herzlich willkommen. Es ist der 21. Meistertitel für den THW Kiel, aber sicher der ungewöhnlichste für den deutschen Handball-Rekordmeister. Die Bundesliga beendet ihre Saison wegen der Corona-Pandemie vorzeitig und kürt Kiel zum Meister. Einzelheiten von Thomas Kuss.
5 lange Jahre mussten die Kieler Handballer auf den Meistertitel warten. Jetzt haben sie ihn wieder nach dem vorzeitigen Saisonabbruch. Zugesprochen bekommen am grünen Tisch. Ohne Fans, ohne Schale, ohne Feier. Eine merkwürdige Situation für den THW Kiel und Manager Viktor Schilagi.
Emotional schwierig, damit umzugehen. Ich glaube, dass das sicherlich emotional nicht vergleichbar ist mit den früheren Meisterschaften. Trotz alledem ist es eine Anerkennung für das, was alle beim THW Kiel geleistet haben.
Nachdem sich die Mehrheit der ersten und Zweitliga-Clubs für den Saisonabbruch ausgesprochen hatte, entschied das Präsidium der Handball-Bundesliga anschließend über die Bewertung der Saison und kürte den THW Kiel zum Corona-Meister 2020. HBL-Präsident Uwe Schwenker.
Der THW hat, glaube ich, eine sehr gute, sehr solide Saison gespielt, war eigentlich von Anfang bis zum Ende in der führenden Position. Und gleichwohl muss man sagen, Saisonabbruch und dann jemanden zum Meister zu küren, obwohl die Saison noch nicht zu Ende gespielt ist, damit muss jeder persönlich umgehen.
Für die Kieler ist es die 21. in der Clubgeschichte. Dem Dauerrivalen SG Flensburg-Handewitt, der zuletzt 2-mal in Folge die Meisterschaft gewann, wird damit die Chance auf den Titel-Hattrick genommen. Aktuell war das Team von Trainer Mike Machulla Kiels Verfolger Nummer 1.
Ja, ich finde es einfach sehr schade für meine Spieler, für unsere Fans, dass die Saison jetzt abgebrochen werden musste. Denn ich hätte uns allen ein letztes spannendes Drittel der Saison gewünscht. Denn ich bin überzeugt davon, dass es wie in den letzten Jahren bis zum letzten Spieltag spannend geworden wäre. Aber leider ist es jetzt so, dass keine Mannschaft mehr ihre gesteckten Ziele sportlich erreichen kann und durch den Abbruch natürlich die Saison sehr, sehr an Wert verloren hat.
Es geht um viel mehr. Alle blicken bereits nach vorne auf die neue Saison. Und das wird schwer genug für alle Clubs, prophezeit der Präsident der Handball-Bundesliga, Uwe Schwenker.
Die große Schwierigkeit und auch die existenziell sehr, sehr wichtige Zeit kommt eigentlich mit Beginn der nächsten Spielzeit. Wir wissen alle nicht, wann können wir die nächste Saison beginnen und vor allen Dingen unter welchen Voraussetzungen können wir sie beginnen. Haben wir die Möglichkeit, auch wieder mit Zuschauern zu spielen, was natürlich existenziell wichtig ist für unsere Clubs.
Niemand weiß, wie und wann es weitergeht. Alle Handballer gehen in eine ungewisse Zukunft.
Eine ungewisse Zukunft, das gilt sicher für viele Bereiche der Gesellschaft, auch im Sport. Ungewiss, wann in welchem Maße das alltägliche Leben sich wieder dem annähert, wie es vor der Krise war. Aktuell geht es vor allem weiter um Absagen, dann, wenn es um Großveranstaltungen geht. Beispiel heute der Berlin-Marathon, eigentlich geplant für Ende September. Jens-Christian Gußmann.
Bis zuletzt hatten die Veranstalter des Berlin-Marathons gehofft. Als die Absage dann offiziell wurde, war der Geschäftsführer des SCC-Events, Jürgen Lock, zwar einerseits froh, endlich Planungssicherheit zu haben, aber er hätte sich natürlich auch andererseits eine gegenteilige Entscheidung gewünscht und darum wirkte er auch ziemlich geplättet.
Das ist auch bei uns relativ neu und wir sind gerade auch in den nächsten Stunden auch in Krisensitzungen mit dabei, wie wir mit dieser Situation auch umgehen werden.
Auf der Pressekonferenz des Berliner Senats zu den neuesten Entwicklungen in der Corona-Krise hatte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp erklärt, alle Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern seien in der Hauptstadt bis zum 24. Oktober, also bis zum Ende der Herbstferien, verboten.
Das betrifft Veranstaltungen im Herbst wie den Berlin-Marathon beispielsweise. Und mit dieser Verordnung, die wir heute beschlossen haben, machen wir klar, dass wir diese Größenordnung bei Großveranstaltungen eben sehen, für die das nicht in Frage kommt. In diesem Jahr.
Der Marathon hätte bereits am 27. September stattfinden sollen. Über 47.000 Läuferinnen und Läufer haben im vergangenen Jahr teilgenommen.
Die am meisten diskutierte Frage im deutschen Sport ist in jedem Fall, ob und wann die Fußball-Bundesliga wieder starten kann. Die Liga möchte es auf jeden Fall. Nach positiven Signalen aus den Reihen der Ministerpräsidenten hat heute das Bundesinnenministerium wieder auf die Bremse getreten. Gegen Vorwürfe, der Fußball wolle eine Sonderstellung, wehrte sich das Präsidium der DFL, Tim Brockmeier.
Die deutsche Fußballliga DFL wehrt sich dabei gegen den Vorwurf, wonach eine engmaschige Testung von Bundesligamannschaften zu einer Unterversorgung mit Tests der Bevölkerung führen würde. Das derzeitig diskutierte Hygienekonzept der DFL, das Grundlage für die Wiederaufnahme des Bundesligaspielbetriebs mit Geisterspielen ist, erfordere weniger als 0,5% der aktuellen Testkapazitäten in Deutschland, erklärte die DFL in einer Pressemitteilung nach ihrer heutigen Präsidiumssitzung. Die Liga will nach der Versammlung der 36 Profiklubs am kommenden Donnerstag detailliert über ihr Hygienekonzept informieren. Wohl wissend, dass die Entscheidung über eine Fortsetzung der Saison und die finale Festlegung eines konkreten Termins bei den politischen Gremien liegt, plant die DFL, den Spielbetrieb idealerweise am 9. Mai fortzusetzen, mit Spielen ohne Zuschauern und einem Minimum an Erwerbstätigen aus den Bereichen Sicherheit, TV-Produktion und Medien in den Stadien.
Am Abend hat dann das Nachrichtenmagazin Der Spiegel das Dokument aus der Taskforce der DFL veröffentlicht. Maximal 300 Menschen sollen sich rund um ein Geisterspiel am Stadion aufhalten. Die Debatte um die Tests bei Fußballprofis, die für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs nötig sind, aber gesellschaftlich umstritten, wir haben es gerade gehört, wird weiter leidenschaftlich geführt. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach beispielsweise hält Tests für ein falsches Signal. Einzelheiten dazu von Angela Tesch.
Sie trainieren schon wieder, die Profis der Fußball-Bundesliga. Und Politiker wie die Ministerpräsidenten von Bayern und Nordrhein-Westfalen, Markus Söder und Armin Laschet, wecken bei Vereinen und Fans die Hoffnung, dass ab Anfang Mai wieder regulär gespielt werden kann. Natürlich nur vor leeren Rängen. Das wäre sicher für die Fans. Aber was ist mit den Spielern, die kaum den nötigen Abstand halten werden in Zweikämpfen oder anderen Situationen? Sie müssten, wie auch die Schiedsrichter, vor und nach den Spielen getestet werden. SPD-Gesundheitspolitiker und Fraktionsvize Karl Lauterbach warnt vor dem riesigen Aufwand. Wertvolle Testkapazitäten würden gebunden. Alles in allem ein völlig falsches Signal, sagt Lauterbach der ARD.
Wir versuchen ja jetzt jungen Leuten zu erklären, sie müssen immer den Abstand halten und bevorzugt sogar eine Maske tragen. Wenn die gleichen jungen Leute dann aber Fußballer sehen, die sich also ohne Maske auf engstem Raum im Zweikampf begegnen, dann ist diese Nachricht nicht mehr zu vermitteln. Dann kommt bei den Jugendlichen an, das kann nicht so gefährlich sein, sonst wäre das hier nicht erlaubt. Und somit zerstören wir im Prinzip die Botschaft. Und gerade bei jungen Leuten brauchen wir aber das Befolgen der Abstandsregelung und die Hilfe, denn sonst breitet sich das Virus wieder stärker aus.
Die Tests sollten für medizinische Indikationen eingesetzt werden, sagt der Vizepräsident des Robert-Koch-Instituts, Lars Schade. Er sieht keinen Grund, warum bestimmte Bevölkerungsgruppen routinemäßig gescreent werden sollten.
Ich denke, man sollte die Teste dort anwenden, wo es medizinisch sinnvoll ist.
Im Robert-Koch-Institut hält man die Situation in Deutschland immer noch für ernst. Es ist kein Ende der Epidemie in Sicht, das Virus ist nicht weg, warnt Schade bei der regelmäßigen Presseunterrichtung seines Instituts.
Die Diskussionen um die Fortsetzung des Spielbetriebs oder nicht werden natürlich auch im Ausland geführt. In Italien, einem der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Ländern in Europa, hält man ebenso wie in Deutschland daran fest, die Saison irgendwie zu einem Ende bringen zu wollen, wie Jörg Seiselberg berichtet.
Die Saison retten und den Meister Anfang August küren, das bleibt das Ziel im italienischen Fußball. Die Spitze des Ligarats hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, die Serie A im Sommer zu Ende zu bringen. Trotz des Widerstands einiger Vereine, unter anderem des tabellenletzten Brescia, der für einen Abbruch der Saison plädiert. Auch andere Clubs wie der FC Turin, Spal Ferrara oder Sampdoria Genua hatten sich skeptisch geäußert. Nach wie vor kein grünes Licht gibt es auch von der Regierung in Rom. Sportminister Spadafora von der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung hat mehrfach betont, dass er aufgrund der Coronavirus-Pandemie einen schnellen Wiederbeginn im Profifußball skeptisch sieht. Bis zum 3. Mai gelten in Italien strenge Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen. Den Vereinen ist Gruppentraining zurzeit verboten. Die Serie A hofft, dass die Spieler ab dem 4. Mai wieder auf den Rasen dürfen. Die ersten Ligaspiele würden dann ohne Publikum am letzten Maiwochenende stattfinden.
Anders ist es in den Niederlanden. Dort hat Premierminister Mark Rutte bis September alle Spiele abgesagt. Das gelte auch für Spiele ohne Publikum. Dementsprechend ist die Saison für die erste und zweite Liga vorzeitig beendet. Auf einer Pressekonferenz sagte Rutte:
Das tun wir, omdat wir die Risiken hiervan de komende maanden.
Das machen wir, weil wir die Risiken in den kommenden Monaten nicht abschätzen können und weil die Veranstalter einen Anspruch auf Klarheit haben. Und das bedeutet definitiv auch kein bezahlter Fußball bis zum 1. September.
Geen betaald voetbal tot 1 September.
Premierminister Mark Rutte aus den Niederlanden. Die Politik debattiert in vielen Ländern über das weitere Vorgehen. Auch Sportgroßveranstaltungen spielen dabei natürlich eine Rolle. Heute haben sich auf EU-Ebene die Sportminister beraten. Paul Vorreiter über den europäischen Austausch.
Wie stark hat Corona den Sportsektor in der EU getroffen und wie lassen sich die negativen Folgen der Krise lindern? Darüber haben die EU-Sportminister bei einer Videokonferenz heute beraten. Dabei ging es unter anderem darum, welche einzelnen Maßnahmen die Mitgliedstaaten bereits getroffen haben, wie etwa die Absage von Fußballspielen. Die Minister vereinbarten, dass das Austauschprogramm Erasmus Plus, von dem auch Sportler profitieren können, flexibler gehandhabt werden soll, was die Bewerbungsfristen für Sportprojekte angeht. Außerdem unterstützen die Minister eine Kampagne, die die EU-Kommission Anfang des Monats gestartet hat und bei der sich Menschen gegenseitig Anregungen geben sollen, wie sie sich trotz Quarantäne und geschlossener Fitnessstudios zu Hause fit halten. Unter dem Hashtag BeActive können Sie in sozialen Netzwerken Bilder oder Videos posten und sich so gegenseitig motivieren. Ebenso ging es bei der Sportminister-Videokonferenz um die kommende 6. Ausgabe der Europäischen Sportwoche, die für den September geplant ist. Im vergangenen Jahr hatte es im Rahmen der Aktionswoche für mehr Bewegung mehr als 530 Veranstaltungen in Deutschland gegeben. Darunter zählten unter anderem Outdoor-Sportveranstaltungen oder Schnupperkurse in Sportvereinen.
Wenn aktuell so wenig Sport läuft und auch die Politiker sich selbst schützen und die aktuellen Regeln und Bestimmungen einhalten müssen, muss dann der Sportausschuss des Bundestags überhaupt tagen? Vergangene Woche noch teilte das Ausschusssekretariat um die Vorsitzende Dagmar Freitag von der SPD mit, dass die Sitzung, zu der DFB-Präsident Fritz Keller geladen war, entfalle. Kritik an der Absage gab es danach von André Hahn, dem sportpolitischen Sprecher der Linken. Diese sei unbegründet, der Sportausschuss würde sich aus der Verantwortung stehlen. Freitag wies Hahns Kritik zurück. Der Grund für die Absage war bekannt. Einen anderen Tagesordnungspunkt habe es nicht gegeben und ein schriftlicher Antrag der Linken auf Durchführung einer Sitzung lege ihr bis heute nicht vor. Über den Streit der Sportpolitik vor der nächsten Sitzung morgen berichtet Robert Kempe.
Erst abgesagt, nun findet sie am Mittwoch doch statt. Die erste Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Bundestags seit dem 11. März. Darauf verständigten sich die Fraktionen nun mehrheitlich. Einziger Tagesordnungspunkt, die Auswirkungen von Corona auf den Sport. Für André Hahn, den sportpolitischen Sprecher der Linken, wird es Zeit.
Wer, wenn nicht der Sportausschuss, soll sich mit diesen Dingen beschäftigen und soll dort möglicherweise auch Kriterien festlegen, die dann bundesweit gelten, um gerade auch einen Flickenteppich von Hilfsprogrammen zu vermeiden. Irgendwo legt man ein Programm auf, irgendwo gibt es kein Programm. Was passiert mit den kleinen Vereinen? Was passiert mit den Sportlern? Es gibt eine ganze Reihe von Fragen. Und da habe ich es für unverantwortlich gehalten, dass der Sportausschuss nicht zu einer Sitzung einberufen wird, die ja regulär eigentlich angesetzt war.
Die Ausschussvorsitzende Dagmar Freitag, SPD, weist Hahns Kritik vehement von sich. Einen schriftlichen Antrag der Linken auf eine Ausschusssitzung lege ihr nicht vor. Nun sollen am Mittwoch Berichte des Bundesinnenministeriums und des Deutschen Olympischen Sportbunds diskutiert werden. Der kündigt in seiner internen Stellungnahme an den Ausschuss an, die dem Deutschlandfunk vorliegt, weiter an einer Abfrage seiner Mitgliedsorganisation zu arbeiten, um den finanziellen Schaden zu ermitteln. Dies soll die Basis für einen Notfallfonds sein, über den man mit den Parlamentariern diskutieren wolle. In fast allen Bundesländern, so der DOSB, könnten Kaderathleten mit Ausnahmegenehmigung wieder trainieren. Dennoch sei die Situation in den Bundesländern immer noch unübersichtlich, so die Vorsitzende des Sportausschusses Dagmar Freitag.
Es mag durchaus die eine oder andere gute Begründung geben. Es gibt unterschiedliche Voraussetzungen. Wir haben Bundesländer mit hohen und Bundesländer mit geringen Infektionszahlen. Aber es ist natürlich schon schwierig, dann zu erläutern, warum man in einem Bundesland das darf, was man im anderen eben verboten bekommt.
Auch die Grünen warnen vor einem Flickwerk an Regelungen im Sport. Alleingänge und Überbietungswettbewerbe einzelner Länder bei den Lockerungen dürfe es nicht geben, so Monika Lazar auf Deutschlandfunk-Anfrage. Risiken für die Gesellschaft seien zu vermeiden, dies gelte auch für eine vorschnelle Entscheidung bei der Aufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga. Wie die ganze Gesellschaft müsse auch der Fußball herbe Einschränkungen hinnehmen, so Lazar. Für den Fußball dürfe es keinen Sonderweg geben, meint auch André Hahn von der Linken.
Und eine solche Regelung nur für den Fußball zu machen und andere Sportarten, nicht nur Amateursportarten, sondern eben auch Leichtathletik und so weiter, alles weiter zu untersagen, das glaube ich nicht, dass das nachvollziehbar ist und auf sehr viel Zustimmung stößt. Was den Termin angeht, habe ich mich klar ausgedrückt. Ich bin weder Arzt noch Virologe und deshalb muss ich mich da auch zurückhalten. Aber eine Sonderregelung allein für den Profifußball in der ersten oder und zweiten Liga wäre aus meiner Sicht der falsche Weg.
Ein Konzept der DFL liegt dem Sportausschuss noch nicht vor. Dagmar Freitag hat es von den Vertretern des Profifußballs angefordert.
Beendet sein könnte auch, wir haben schon darüber berichtet hier im Deutschlandfunk, der Sommermärchenprozess in der Schweiz. In nicht einmal einer Woche endet die Verjährungsfrist für die Vorwürfe, die man den ehemaligen DFB-Funktionären Wolfgang Niersbach, Horst R. Schmidt und Theo Zwanziger zur Last legt. Jetzt wurde der Prozess wegen der Corona-Krise weiter ausgesetzt bis zum Verjährungstag. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Das Verfahren bleibt bis zum 27. April ausgesetzt, so heißt es knapp in der Mitteilung des Schweizer Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Der Prozess ruht bereits seit Mitte März wegen der außerordentlichen Lage infolge der Corona-Pandemie. Weil die von der Schweizer Regierung verhängten Einschränkungen des öffentlichen Lebens fortbestehen, wurde nun die weitere Aussetzung beschlossen. Damit wird immer unwahrscheinlicher, dass das Verfahren mit einem Urteilsspruch zu Ende gehen wird. Denn am kommenden Montag verjähren die Vorwürfe gegen die ehemaligen DFB-Funktionäre Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach und Horst Schmidt sowie gegen den früheren FIFA-Generalsekretär Urs Lindsi. Die Schweizer Bundesanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, sie hätten den eigentlichen Zweck einer Zahlung in Höhe von 6,7 Millionen Euro absichtlich verschleiert. Das Geld floss vor der Fußball-WM 2006 in Deutschland vom DFB an den Weltfußballverband FIFA und weiter an den inzwischen verstorbenen Adidas-Chef Robert Louis Dreyfus. Bei der Anklage geht es um Betrug als Mittäter bzw. als Gehilfe. Dafür drohen Geldstrafen oder Haft bis zu 5 Jahren. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe.
Und das war unsere Online-Ausgabe von Sportaktuell für heute. Ausführliche Hintergründe finden Sie wie immer auf deutschlandfunk.de/sport und natürlich jederzeit aktuell auf unserem Twitter-Account. @dlf_sport ist unser Name. Für heute verabschiedet sich Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.